Hallo und herzlich willkommen bei Antenne Akihabara, eine neue Episode. Ich bin der Julian und werde heute natürlich wieder begleitet von Lukas. Hi Lukas.
Hallo.
Und wir sind heute ein bisschen früher dran als sonst für euch, aber ganz normal, weil wir nicht so ganz mit dem Zeitplan das hinbekommen haben. Darum sind wir jetzt eine Woche früher als sonst und ein paar News, die vielleicht kommen, haben wir leider nicht. Wir werden aber also dann...
Unsere Aufzeichnung ist eine Woche früher.
Ja, darum, ich habe ja versucht zu erklären, dass für Sie sind es keine Woche früher, für uns ist aber eine Woche früher als sonst. Okay. Genau. Und wir werden dann aber trotzdem natürlich jetzt die letzte Season besprechen, weil da sind wir jetzt durch. Das klappt ganz gut, dass wir alles eigentlich haben. Und genau, darum würde ich mal sagen, fangen wir mal so an, was so an kleinen, großen News eigentlich gab, weil so viel haben wir nicht. Aber ich würde schon sagen, sind eigentlich ganz cool, ne?
Es sind vor allem relativ große News tatsächlich. Soll ich mal anfangen?
Kannst du gerne machen.
Die erste News, die wir haben, ist, dass jetzt Yu Yu Hakusho auf Netflix ist.
Ja.
Ich weiß nicht, hast du irgendwelche Berührungspunkte damit? Weil das ist ja von 95.
Ist auf meiner Plan-to-Watch-List.
Also. Beziehungsweise 95 fast fertig in Japan. 92 hat es angefangen. Gut, ich habe tatsächlich Berührungspunkte mit der Serie, weil früher... Ganz kleine Jungs, ich und mein Bruder mit unseren Eltern im Mediamarkt wollten uns Dragon Ball Fighter irgendwas holen. Das aktuelle Dragon Ball Spiel damals. Mhm. Hieß es, gibt's nicht. Beziehungsweise nicht vom Laden gibt's nicht, sondern von unseren Eltern, die gemeint haben, ah, Dragon Ball, das ist doch so.
Hauen und kämpfen.
Ja. Ja, genau. Und dann haben wir das nächstbeste genommen, was halt Yu Yu Hakusho war. Ich glaube, das Spiel heißt Yu Yu Hakusho Dark Tournament, was auch der Name von dem, ich meine, zweiten Arc von dem Anime ist. Das, ja, heißt, das wurde schon ein bisschen gespoilert.
Ja, das ist jetzt zumindest der Arc, der immer genannt wird, der Dark Tournament Arc.
Ja, das ist nämlich auch so dieser prototypische Tournament Arc, wo jeder sagt, oh, wenn du einen Tournament Arc schreiben willst, dann solltest du dir das angucken. Ja, auf jeden Fall, ich glaube, so ein paar Plotpunkte habe ich auf jeden Fall noch Spoiler im Kopf. Aber das Spiel funktioniert nicht mehr. Das lag irgendwann mit der Leseseite nach unten, sodass es schön verkratzt wurde. Es funktioniert schon seit 2005 nicht mehr. Ich habe es noch hier liegen. Also tatsächlich, ich habe ein bisschen Geschichte mit diesem Franchise und freue mich, dass ich jetzt das Ganze mal auf Netflix schauen kann. Ich habe tatsächlich sogar schon die erste Folge geguckt gestern.
Okay. Wie waren denn die Untertitel? So qualitätsmäßig würdest du sagen, übersetzungsmäßig?
Also übersetzungsmäßig durch das, dass ich kein Japanisch kann, aber ich fand die Untertitel eigentlich ganz gut.
Okay.
Ja, also es war ordentlich zu lesen.
Weil das
ist ja auch die Netflix-Formatierung von den Untertiteln, die ist ja ordentlich, kann man schon so sagen. Ich habe auch gestern die erste Folge Paranoia Agent angefangen, weil ich habe mir die Blu-ray-Box bestellt. Ey, fantastisch, also wirklich sehr schöne Blu-ray-Box.
Okay.
und da sind aber die Untertitel nur gelb mit schwarzer Umrandung.
Ach Gott. Da habe ich auch noch so die eine oder andere ältere Blu-ray. Ich habe ja keine Anime-DVDs. Aber das ist echt so, oh Gott, wie man die Zeit damals, das war ja, glaube ich, auch wegen VHS und TV und was sich alles sonst besser sieht, aber trotzdem.
Ja, das ist für, wenn du nicht die große Datenmenge hast, um die Untertitel ordentlich darzustellen, nimmst du halt einfach dieses Gelb, weil es auf CRT-Monitoren einfach am besten rüberkommt. Beziehungsweise sich am besten abhebt.
Weshalb ich es halt gefragt habe, weil natürlich Yu Yu Hakusho war nicht bei uns lizenziert vorher, oder? Das heißt, das ist das erste Mal, wo es ins Deutsche oder ins Deutsche übersetzt wurde von Untertiteln.
Ich bin mir nicht sicher, ob es vorher lizenziert war. Netflix bietet auf jeden Fall keine deutsche Synchro an, was ziemlich stark nahelegt, dass es vorher nicht lizenziert war. So ähnlich ist es ja auch bei Certain Magical Index, wo du dann die englische Synchro dir angucken kannst oder die japanische Synchro mit deutschen Untertiteln. Ja, also ich glaube, bei uns war es tatsächlich nicht lizenziert. Ja. Das wäre auch sowas gewesen, was wunderbar auf RTL 2 oder so hätte laufen können. Ist es aber nicht, deswegen gehe ich stark davon aus, dass es einfach nicht lizenziert
ist. Das heißt halt, dass es dann Netflix-Qualität ist. Das heißt, man kann nicht sagen, okay, hier KSM, ihr wart das, weil ihr habt denen das Material bereitgestellt, sondern halt von Netflix-beauftragten Translator. Aber okay, ich habe ja öfters mal schon gesagt, ich habe mal was gebraucht, zum Beispiel beim Sport oder so, als ich wieder manche Sachen nicht schauen konnte oder zu wenig hat und so weiter. Ja. Und das wäre, glaube ich, was ich, glaube ich, beim Sport schauen würde.
Ja, Netflix hat alle 112 Episoden von dem Anime. Von daher, ja, es lohnt sich wahrscheinlich.
Ja, ist auf jeden Fall auch schon länger auf meiner Plan-to-Watch-Liste, weil es so ein Shonen ist, wo ich dann, glaube ich, mehr Bock drauf habe. Aber
genau, das ist ja auch so ein Shonen, was oft mit Hunter x Hunter und so weiter genannt wird, so wo Leute sagen, das ist wirklich so die Spitzenklasse von Shonen. So wünsche ich mir eigentlich die meisten Shonen. Und von daher.
Und ist auch ein bisschen älter, das heißt, man hat noch mal ein bisschen andere Ästhetik.
Das stimmt. Das fällt einem sehr stark auf. Und was halt auch cool ist, ist, dass du dann sagen kannst, oh, guck mal, ich habe diesen uralten Anime gesehen. Ha, ich bin so viel besser als ihr alle anderen.
Okay, Lukas.
Ja, das... Moment, du hast mir doch unterstellt, dass ich mir deswegen Lane gekauft habe.
Also, ja, komm schon. Anscheinend hast du die aber ganz schön zu Herzen genommen.
Ja, ich bin immer noch traurig. Ich fühle mich missrepräsentiert.
Ja, bei der nächsten News habe ich mich gefragt, du hast das Spiel gespielt?
Ich habe das Spiel ein bisschen gespielt, ja.
Weil da hatte ich irgendwas im Kopf noch.
Genau, ich habe das Spiel ein bisschen gespielt. Ich habe mir eine... also, erstmal, es geht um World Ends With You. Bekommt eine Anime-Adaption. Und ich habe das Spiel ein bisschen gespielt, damals zu DS-Zeiten. Ich hatte mir das, glaube ich, von einem Freund ausgeliehen. Ich bin nicht so weit gekommen, zumal das Spiel macht halt auch... setzt halt auch stark auf diese Touchscreen-Steuerung, die es damals gab. Auf dem DS natürlich. Will aber gleichzeitig, dass du Tasten benutzt. Und das war ein bisschen hakelig für mich damals. Ich weiß nicht mehr, ob das... Beziehungsweise ich weiß jetzt nicht, ob ich das heutzutage ordentlich hinkriegen würde. Auf jeden Fall damals fand ich es ein bisschen fummelig. Das Ganze wurde dann auch nochmal auf iOS und Android geportet.
Und Switch gab es auch nochmal eine Version letztes Jahr oder vorletztes.
Genau, aber bei der iOS-Android-Version hatte ich mir lange Zeit überlegt, ob ich mir das hole. Aber die kostet irgendwie 20 Euro oder so. Und ich will für ein Handyspiel, was zu dem Zeitpunkt auch schon... 7 Jahre alt war, nicht nochmal 20 Euro ausgeben.
Ach, Lukas, Mensch.
Da war ich ein bisschen zu geizig. Knausrig für. Ja. Dass das Ganze jetzt als Anime kommt, habe ich richtig Bock drauf, weil soweit ich das verstanden habe, ist die Story, also beziehungsweise soweit ich das, so wie ich das damals fand, war die Story ganz cool. Man muss aber so als kleines Manko schon mal angegeben, das Ganze ist ein Death-Game, also,
Okay, das wusste ich nicht, aber es ist schon ganz lustig.
Ich hoffe mal, dass wir hier ein gutes Death-Game bekommen als Anime, weil, ja, naja, mal schauen. Also, ich freue mich auf jeden Fall ein bisschen drauf.
Ja, ich muss sagen, zumindest die Ästhetik auch von dem Ganzen, der Artstyle ist halt ganz nice und wenn es ein gutes Studio wird, könnte es auch echt cool werden. Und natürlich, ich habe jetzt auch öfters mal über die Jahre davon gehört, natürlich dann wurde immer der Soundtrack genannt und der ist halt
der
schon
ist wirklich gut.
Ja. Darum schauen wir einfach mal. Die Frage ist halt wirklich immer, wer übernimmt die Anime-Adaption und was will man halt oder was will dann der jeweilige Publisher irgendwie damit erreichen oder so. Aber es war auf jeden Fall eine interessante News. Die andere News, die große News, Lukas.
Die nächste Videospielverfilmung.
Verfilmung, ja, vielleicht Verserierung, weil es werden ja 10 Episoden. Und zwar Cyberpunk Edgerunner. Zu Cyberpunk 2077 wurde ein Anime angekündigt. Und zwar zwischen einer Kooperation mit Trigger, Netflix und CD Projekt Red halt. Und da bin ich sehr hart gehypt drauf. Also das hat man, glaube ich, auch gemerkt, nachdem ich... Lukas, schreib mir zurück, Lukas.
Ich finde es auch absolut fair, dafür gehypt zu sein, weil wenn Netflix als Produktion dahinter steht, haben die Leute in der Regel sehr viele Freiheiten. Wenn CD Projekt Red sich mit der Story beschäftigt, wird es auch sehr gut, weil die haben fantastische Writer. Das hat man schon bei Witcher gemerkt, bei 1, 2 und 3. Und auch das, was die Leute im Moment so von Cyberpunk, von den ersten paar Spielszenen, die es so gibt, erzählen. Und dazu halt noch Trigger, weil Trigger halt einfach, weil das war ja bis zu dem Zeitpunkt nicht genug.
Richtig. Dann nicht nur einfach Trigger, was ich ja liebe, dieses Studio. Nein, es ist einfach noch Regie führt einfach fucking Imaishi. Und dann auch noch, wie das Character Design von Yoshinari, ich sage immer Nori, aber Yoshinari gemacht. Und das ist einfach einmal halt der Director von Gurren Lagann, Kill la Kill. Holy shit. Alter, hab ich da Bock drauf. Und dann halt, wie gesagt, das Character Design von hier Little Witch Academia, Brand New Animal und sowas. Und vielleicht macht er auch noch ein bisschen hier Episode Director, weil er war jetzt für Brand New Animal der Director an sich. Und holy moly. Dann hat man noch erfahren, dass jetzt ja auch hier von Silent Hill der Komponist für den Soundtrack verantwortlich ist.
Ach, das auch noch?
Ja, und der war ja zum Beispiel für Snatcher mal, bei also Hideo Kojima, der Cyberpunk Visual Novel. War ja verantwortlich. Das heißt, da habe ich schon richtig Bock drauf.
Auch richtig gut. Und generell muss man auch mal kurz sagen, das Genre Cyberpunk und das Medium Anime geht einfach fantastisch zusammen. Wenn Anime hat dieses Genre ja auch mitbegründet, muss man so sagen. Weil wenn man so über die großen Cyberpunk, die einflussreichsten Cyberpunk-Werke nachdenkt, fällt einem natürlich Blade Runner ein, was ein Film war, und sonst nur Anime. Ja. Ah ja, sowas wie Akira, sowas wie Ghost in the Shell, so Sachen fallen einem dann direkt ein. Sowas wie Lane von mir aus noch, auch wenn das eher weniger Cyberpunk ist, aber das hatte ich gerade noch irgendwo im
Kopf. Und ich finde halt sehr interessant auch einfach das Animationsstudio, weil, was man als öfters mal so gehört hat bei der Reaktion, dass sich viele eher sowas wie Production IG hätten vorstellen können, weil natürlich Trigger hat schon seinen speziellen Animationsstil mit dem bisschen ins Cartoonigere oder halt mal nicht so arg on model und sowas. Darum finde ich es sehr interessant, dass gerade die diesen Anime machen und auch wie er sich dann oder wie er dann am Schluss aussieht und insgesamt, sage ich mal so, von der ob es sehr ernst wird oder schon das typische Trigger so ein bisschen. Ich habe jetzt auch noch mal gerade offen, weil ich habe auch gesehen, dass zum Beispiel für Skript ist dann SSSS Gridman und Promare Yoshiki Uza. Weil ich weiß nicht, hattest du SSS Gridman gesehen?
Nee, noch nicht.
Weil das auch noch mal ein bisschen was anderes als, glaube ich, viele andere Trigger-Sachen. Es geht auch noch mal so eher ins Ernstere. Also für die Trigger-Sachen, das ist jetzt nicht so gerade Action, alles geht los, sondern ist schon so ein bisschen noch geerdeter. Und darum, ja, muss man mal gucken. Freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Also ich war wirklich nach dieser Ankündigung richtig hart gehypt. Und natürlich 20...
Ehrlich gesagt?
Ja?
Ja? Nee, okay, gut. Ehrlich gesagt, als ich gelesen habe, Netflix, Cyberpunk-Produktion, habe ich erstmal an die Blur Studios gedacht. Die haben damals... die waren damals die Hauptverantwortlichen für Love, Death and Robots, was ja auch eine Netflix-Produktion war. Mhm. So eine Kurzgeschichten-Produktion. Und ehrlich gesagt, denen hätte ich das auch zugetraut. Ich bin echt froh, dass es Trigger macht, von daher.
Ja, Blur Studios sind doch aber die, die einfach
noch kurz sagen.
An sich die CG-Trailer machen, oder?
Die machen sehr viel CG-Trailer, die machen sehr viel für Videospiele, beziehungsweise gerade die CG-Trailer für Videospiele, aber die machen auch für Filme sehr viel CG. Die gibt's ja auch schon seit 95, seit
die
hat schon ewig vorbei ist. ja, nee, also entsprechend, die haben ja auch schon mit Netflix da intensiv zusammengearbeitet. Deswegen hätte ich mir das auch gut vorstellen können, aber ich bin richtig, richtig froh, dass es Trigger geworden ist.
Ja. Und was ich gerade noch sagen wollte, ist, es wurde auch schon angekündigt, wann? 2022, das heißt, es dauert auch noch ein bisschen. Aber ich finde es schon mal ganz gut, dass man zumindest was drüber weiß. Und da kann man sich dann hoffentlich drauf freuen bis dahin.
Ja, wenn bis dahin überhaupt das Cyberpunk 2077-Spiel raus ist.
Ja.
Das könnte ja noch ein paar Mal verschoben werden.
Richtig, genau. Apropos Verschiebung, also erstmal, wir kommen jetzt dann zum Rückblick der jetzt wieder, okay, wir haben jetzt die Summer Season angefangen, das heißt, jetzt ist die Spring, also Frühlingsseason gewesen. Ist immer schwierig.
Genau. Und zwar, ihr könnt es jetzt im Titel lesen, aber wir müssen uns noch den Kopf zermartern.
Und zwar, weil es natürlich eine besondere Season war, müssen wir kurz klarstellen. Also, wir werden jetzt über die Sachen reden, die fertiggestellt wurden. Die verschobenen Sachen werden wir dann drüber reden, wenn sie wieder weitergehen, beziehungsweise jetzt in der Season, also die Summer Season, werden ja ein paar Sachen fortgesetzt, aber anscheinend nicht alle. Das heißt, immer von der zukünftigen Season, wenn es da fortgesetzt wird, dann kommt es damit rein. Und genau, dann noch ein Spezialfall Brand New Animal. Da werden wir, weil es jetzt dann zum Zeitpunkt, wo ihr das hört, wird es schon rausgekommen sein. Aber jetzt, Lukas hat noch keine Zeit, sich das komplett anzusehen. Darum werden wir es dann noch mal übernächste Folge Also Folge, was hast du gesagt, ja. 37 ist es?
Ich meine 37 ist
okay. Die übernächste. Werden wir das dann da nochmal besprechen. Oder genau.
38. Ja. Jetzt bin ich mir gerade selbst nicht mehr sicher.
Egal, die Leute wissen es dann. Ich glaube, nächstes müsste 38 sein, oder?
Ihr seht ja auch die, die Episodenzahl dieser Folge, was wir gerade nicht richtig sehen.
Also ich kann nur sagen, dass...
Also die übernächste.
Das wahrscheinlich Brand New Animal wäre auf, denke ich mal, wenn ich so durchgucke, auf Platz 2 der Season für mich gewesen. Das einzige Schlechte daran ist, glaube ich, dass es einfach zu kurz ist. Also die 13 Episoden, ich hätte einfach doppelt so lange gerne gehabt, aber...
Ja, ich glaube, das hattest du auch schon mal erzählt.
Ja. Also das wusste man schon von Anfang an, dass als 13 Episoden, als man erfahren hat, dass 13 Episoden sind. Gesagt, ne? Ja, das ist auf jeden Fall zu wenig. Und da hatte ich es noch nicht fertig gehabt. Und jetzt, als ich fertig bin, ist es auf jeden Fall immer noch zu wenig. Gut, okay. Dann starte ich, glaube ich, mal mit Fruits Basket, oder?
Ja, das ist noch mitten in der Season, ne?
Ja.
Das ist noch nicht fertig.
Also es kommt noch eine Episode, die dann, sage ich mal, für diese Season gilt, mit Episode 13. Und dann ist halt die Frage, ob vielleicht die zweite Hälfte, weil es sollten halt so 24, 25 Episoden sein, ob die wegen Corona verschoben wurde oder ob sie jetzt fortgesetzt wird. Und ja, was ich jetzt so zur ersten Hälfte der zweiten Staffel sagen kann, ist, es überrascht mich, wie viel noch mehr Charaktere dazukommen. Weil wir haben ja einmal die Soma Family, wo er dann, sage ich mal, die ganzen, ach, wie heißen die nochmal, die Tiere?
Die Zodiac Signs.
Genau, die Zodiac Signs, die oder wie man es auf Deutsch sagt.
Meine, es sind die Tierkreiszeichen.
Dann auch ihre Freundin und zum Beispiel die letzte Episode, Episode 12 müsste, glaube ich, jetzt gewesen sein, ja. Da ist zum Beispiel dann die Lehrerin, die mal so aufgetaucht ist, ist jetzt auch ein Nebencharakter, die mal eine komplette Episode gespendiert bekommen hat und so. Und okay, jetzt dann noch der Charakter, gut, gut. Ist aber immer sehr interessant und für mich, muss ich immer noch sagen, ist halt echt stark, wie viel Charakterinteraktion zwischen den oder wie die Serie nur auf Charakterinteraktionen zwischen den jeweiligen Charakteren aufbaut und halt die Charakterentwicklung, weil sonst passiert da eigentlich gar nicht so viel. Wir haben, finde ich, persönlich noch nicht so viel erfahren. Wir haben jetzt so eine Person, was die vielleicht sein könnte, aber zum Beispiel, was es so ganz mit den Somas auf sich hat, dem Fluch, noch nicht so wirklich alles bekommen oder eigentlich gar nichts bekommen, seien wir ganz ehrlich. Aber man muss schon sagen, dass gerade dann zum Ende der ersten Staffel und jetzt auch in der zweiten Staffel, dass sehr viel schon auch, ich will nicht sagen, ja, doch härteres und so weiter, nur durch Charakterinteraktion transportiert wird, durch Dialog. Und das wird gar nicht so langweilig, was ich jetzt auch nicht erwartet hätte. Und bis jetzt finde ich es eigentlich ganz gut. Ja. Und
okay, also
eine sehr character-heavy Serie, also sehr charakterschwer. Da muss man mögen und es wird noch nicht so viel insgesamt verraten. Ja. Ist eher so eine Charakterstudie.
Also bei mir ist Fruits Basket immer noch auf dem Stand, wenn der Julian das fertig geguckt hat, die Volladaption hoffentlich, und sagt, das ist gut, dann gucke ich es mir an. Falls nicht, dann nicht.
Ja, gerade so für ein Shoujo-Ding ist echt so, ist schon was Besonderes, würde ich sagen.
Mhm. So, wollen wir weitermachen mit Listeners. Da hast du nichts geguckt gehabt, ne?
Nein.
Ich habe es ja in der Preview schon mal kurz vorgestellt. Und auch gesagt, das ist sowas, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich das weiterschaue. Ich glaube, ich habe dann noch 2 oder 3 Folgen geguckt und habe dann aufgehört, weiterzuschauen. Listeners ist vom Studio MAPPA und es ist extrem traurig, wenn man sieht, wie Listeners aussieht vom 3D-CGI und dann so mal nach nebendran schielt, was auch in dem Studio gemacht wurde, Dorohedoro, was einfach fantastisch aussieht. Und dann hast du so Listeners, was Mist ist, und Dorohedoro, was super aussieht, und dann denkst du dir, sag mal, redet ihr in der Firma nicht miteinander, hättet ihr da nicht zumindest für ein paar Szenen ein bisschen Leute austauschen können. Naja, egal. Auf jeden Fall, Listeners ist so ein bisschen eine Mac-Show-Hommage an, ja, beliebte beziehungsweise relativ künstlerische Pop-Music-Acts aus den 90ern und, ja, doch so aus den 90ern. Und ein bisschen davor. Ja, aber es ist so ein bisschen schief geraten. Am besten lässt sich es, glaube ich, an der Folge für Nirvana festmachen. Und zwar ist es so ein bisschen, ja, also wie gesagt, die gehen wirklich ziemlich direkt auf diese Sachen ein. Und im Endeffekt, die haben das ganz cool eingefangen, dass die Atmosphäre so eine amerikanische Highschool war. Diese Atmosphäre war auch so ein bisschen Punk angelehnt. Und im Endeffekt haben sie dann aber versucht, so mit Name-Dropping, die Droge, die da hatten, war Smells Like Teen Spirit. Oder, nee, es hieß Teen Spirit und du, es hieß Teen Spirit und okay. du hast da dran gerochen, um high zu werden, sowas. Mhm. Also alles so ein bisschen, okay, you get it, but ich bekomme nichts davon.
Ja.
Was wirklich cool war in der Folge, was in den anderen Folgen nicht ganz so cool war, ist, beziehungsweise nicht ganz so gut gelungen ist, ist, dass sie versuchen, mit ihrem Soundtrack so ein bisschen den Stil nachzuahmen. Wie gesagt, da hat es halbwegs gut funktioniert, sonst funktioniert es eher gar nicht. Und ja, dieses beliebte Cover von Come As You Are, glaube ich, von dem Album von Nirvana wurde dann auch so ein bisschen nachgestellt in der finalen Szene von dieser Folge. Wie gesagt, das ist noch mit einer der besten Folgen. Und das war alles so ein bisschen oberflächlich, alles so ein bisschen Name-Droppen einfach nur. Und so, haha, guck, do you get it, do you get it? Ja, alles irgendwie so, das Ganze dann noch in der Mecha-Show, die super schlechte CGI für alles benutzt, was Kämpfe ist, funktioniert einfach nicht für mich, also gar nicht. Ich hatte das halt noch relativ weit weitergeguckt, weil ich einfach gehofft habe, dass da noch was kommt, aber ja, leider nein. Und dann, was ich auch noch mittendrin gedroppt habe, ist Woodpecker Detective's Office. Da geht es im Prinzip darum, dass ja mehr oder weniger Schriftsteller verschiedene Kriminalfälle aufklären. Als ich das in der Preview empfohlen habe, hatte ich erst zwei Episoden geschaut. Da in den ersten beiden Episoden ging es weniger darum, herauszufinden, wer was getan hat, als zu beweisen, dass jemand Bestimmtes das nicht getan hat. Und es war wirklich cool und ich glaube, Folge 3 schließt auch noch den Fall von Folge 2 ab. Und das war soweit eigentlich ganz cool. Aber dann schwenken die so ein bisschen rüber auf, das haben sie vorher in Folge 1, 2 und 3 auch schon gemacht, auf so eine Teestube, wo dann verschiedene von den Schriftstellern einfach den irgendwas diskutieren. Das muss nicht unbedingt der Fall sein, sondern einfach irgendwas. Und da wird dann ganz, ganz viel Exposition gedroppt. Das ist zwar gut geschrieben, aber ich kann mir das einfach nicht angucken. Ich glaube, ich habe es schon häufiger gesagt, Leute, die an einem Tisch sitzen und einfach nur erklären, was gerade passiert, ist das Allerschlimmste, was du machen kannst. Ich finde das so furchtbar, ich finde das so gähnend langweilig. Wie gesagt, die haben es noch ein bisschen gerettet, indem dass die Leute eben Philosophen und Schriftsteller sind und dann darüber diskutieren und das Ganze relativ gut geschrieben ist. Aber ich konnte mir das nicht mehr weiter angucken, also habe ich es dann gedroppt. Ich glaube, dass viele Leute da auch ihren Spaß dran finden könnten, aber für mich ist es nichts. Also, ja, okay. Übrigens, Ähnliches gilt auch für Listeners, wenn ihr unbedingt irgendwie Musikreferenzen aus den 90ern total abfeiert, dann schaut euch von mir aus Listeners an, dann werdet ihr da drin auch was Ordentliches finden und auch euren Spaß finden. Ja.
Gut.
Das waren so die beiden Sachen, die ich gedroppt habe und wo du nicht geguckt hast.
Ja, und sonst hast du aber alles weitergeschaut.
Den nächsten Eintrag auf der Liste habe ich auch gedroppt.
okay.
Und zwar geht's um Arte. Möchtest du erstmal was dazu sagen? Oder?
Genau, also Arte ist ein deutsch-französischer Kultursender, ist vom Deutschen Rundfunk und nein,
sorry. Oh, das Arte würde ich niemals stoppen. Ich liebe es.
Gut, nee, Arte, also, es spielt im 16. Jahrhundert in Florenz und Arte ist halt eine Frau, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie alt sie ist. Sie soll irgendwie so 14 bis 16 sein rum, ne? Ist nicht so schwer. Ich glaube, oder?
Okay.
Hätte ich jetzt mal geraten.
Ja gut, kommt wahrscheinlich hin.
Ja.
Und ja, sie stammt aus gutem Haus und möchte dann
Malerin werden.
Malerin werden,
genau. Malergeselle natürlich erstmal, weil das war damals
natürlich.
Halt so. Richtig, genau. Ja. Ja, und sonst kann man glaube ich nicht viel sagen, weil wie man sich es halt so vorstellt in einer vom Patriarch beherrschten Mittelalterwelt, muss sich halt eine Frau durchsetzen in einem Beruf, der eigentlich auch nur von Männern ausgeübt wird.
Ja, das ist auch eigentlich eine sehr spannende Prämisse. Ich muss hier kurz anmerken, ich habe das nicht mehr weitergeguckt, weil ich einfach keinen Bock mehr drauf hatte. Nicht unbedingt, weil es schlecht war, sondern weil ich zwischendrin in der Folge gesessen habe und dann angefangen habe vorzuskippen und dann gemerkt habe, hey, ich habe eigentlich gar keine Lust, das zu gucken. Und dann habe ich es halt einfach gelassen. Ich kann nicht unbedingt erklären, warum. Die erste Erklärung ist, dass Arte so ein paar wirklich gute Folgen hat. Zum Beispiel, als sie bei der Prostituierten ein Bild malen sollte. Das war sehr gut. Ich fand auch gut, als sie den Fresko gemalt haben und als es, das war nur ein Bruchstück von der Episode, als es darum ging, dass bei einem Porträt sie den Hintergrund malen sollte und dann hieß es, ey, mach den Hintergrund nicht so detailliert, bei dem Porträt geht es darum, die Person abzubilden und so. Also so ein paar Stellen und so ein paar Folgen finde ich tatsächlich sehr, sehr gut. Und dann geht's irgendwie immer so ein bisschen in den Keller und dann hast du eine Folge, die sich total zieht und wo du eigentlich gar keine Lust drauf hast. Ja, und das war dann so ein bisschen, glaube ich, das, was der Serie für mich das Genick gebrochen hat. Und wo ich dann gesagt habe, okay, will ich vielleicht doch nicht fertig gucken. Ich muss dazu sagen, ich glaube, ich habe 7 oder 8 Folgen gesehen, also deutlich mehr als die Hälfte.
Okay, Venedig hast du dann nicht mehr mitbekommen.
Nee, ich glaube, die Folge, wo ich so durchgeskippt habe, war, glaube ich, die Folge vor Venedig, wo es darum ging, dass sie nach Venedig fahren wollen, für, ich weiß gar nicht mehr, für was irgendwie, um den Lehnsherr dort zu machen. Wahrscheinlich hast du es noch deutlich besser im Kopf, weil entsprechend, ich habe die Folge nur durchgeskippt und habe dann aufgehört, das zu gucken.
Ja, also für mich war Arte halt dieser nette Anime der Season, wie auch, ich muss gerade überlegen, was so vorige Season das Äquivalent dafür war. Vielleicht sowas, wie war das, Smile Down the Runway so ein bisschen, so das Kaliber, wo ich halt jetzt...
Das ich ja auch aus ähnlichen Gründen geschaut
habe. Ja, wo ich jetzt nicht super schlecht fand, aber halt zumindest, also ich fand Arte auf jeden Fall nochmal besser als Smile Down the Runway, aber halt sowas, wo halt nett, kann man sich halt anschauen. Und natürlich fand ich die Prämisse halt ganz nice immer, wo dann auch immer das Gimmick ist, wo, weißt du, zum Beispiel auch bei Haikyuu und so weiter, ich immer gerne mag, wenn dann die Person, was, du bist als Frau Malerin und so weiter und dann merken sie, dass sie doch ganz gut ist, die Sachen ist immer so das Underdog-Ding.
Das stimmt, das ist so dieses Underdogging ist auch so das, was ja viele Leute zieht.
Dann gab es das ein oder andere ganz gute visuelle Gags auch so, wo man merkt, dass die Produktion sich so auch ein bisschen Mühe gegeben hat, wo er jetzt nicht sagt, okay, wir haben jetzt einfach den Anime, den müssen wir jetzt möglichst kostengünstig umsetzen.
Obwohl es von der Produktionsqualität insgesamt eher so mittel.
Ja, genau. Gab halt so ein, zwei kleinere Highlights und man merkt halt, dass die ein oder anderen Sachen natürlich ein bisschen zusammengestaut wurde, dass man es in diese 12 Episoden schafft. Einmal das Ende halt, Endepisode, wo ich gedacht habe, okay, da war so ein Konflikt, der so ein bisschen gelöst wurde, wo man sich gedacht hat, okay, das haben sie jetzt einfach nur, um einen kleinen Abschluss zu geben. Und natürlich zum Beispiel die eine Freundin, die auf einmal auftaucht und wer ist das? Und sie denkt, okay, da habt ihr anscheinend ein bisschen was übersprungen, ist in Ordnung.
Ja. Also hab nicht nur ich Sachen übersprungen in den Folgen.
Nein, nein. Genau, darum.
Ja, was würdest du?
Ja, man kann es halt anschauen. Aber
würdest du mir empfehlen, das nochmal fertig zu gucken, die letzten 6 Episoden oder 4
also ich
oder
fand
5 Episoden oder eher nicht?
Venedig fand ich ganz schön. Also da muss ich auch sagen, ich glaube, da, wo du aufgehört hast, da hat es auch so ein paar Längs, ja, so ein bisschen, okay, jetzt kommen wieder so teilweise die gleichen Sachen. Aber gerade Venedig, weil es da dieser eine Konflikt dabei ist, den ich eigentlich ganz nett fand. Aber ich glaube, also ich würde jetzt nicht sagen, dass du gucken musst. Gibt es, glaube ich, andere Sachen, wo du dann vielleicht mal lieber auf die Plan-to-Watch-List setzen könntest.
Ja. Oder von der Plan-to-Watch-List runterholen könntest.
Genau. Aber weshalb ich gesagt habe, ein paar Sachen übersprungen. Sing Yesterday for me.
Oh Gott, ja.
Leider.
Also Sing Yesterday for me war ja mit 18 Folgen angekündigt.
Nee, es war, man hatte gedacht, ne? Natürlich, ja.
Und dann waren es letztendlich nur 12 Episoden und zumindest das Ende war ja mal so gehetzt, so, ja, einfach sprunghaft, fand ich sehr unschön. Vor allem, weil Sing Yesterday for Me bis zu dem Zeitpunkt eine sehr interessantes Romance-Drama war, was viele sehr, nahbare und sehr sympathische Charaktere eingeführt hat, die aber teilweise einfach mit ihren eigenen Problemen sich selbst so ein bisschen ihre Beziehungen verbauen und andere Leute wegstoßen, wo sie eigentlich festhalten wollen.
Ja. Wie fandest du denn Ro? Oder Ru? Oder wie?
Bin immer so schlecht. Das war der... oh Gott, war das der Bruder oder
der Bruder von dem Bruder?
der kleine Bruder, genau. Also was der mit seinem Ohrschmuck gemacht hat, fand ich irgendwie ein bisschen komisch. ansonsten, ich fand, als Charakter bringt der eine sehr interessante Dynamik mit rein, weil er ist eben der kleine Bruder von der von dem Liebesrivalen, der nicht mehr so wirklich im Spiel ist, wenn man mal so sagen darf. Und damit hat er natürlich einen gewissen Zug auf die, auf wie hieß sie?
Shinako?
Ja, genau, Shinako. die ja so ein bisschen das Ziel von dem Hauptcharakter war. Ich habe die Namen alle vergessen.
Ist kein Problem.
Oh Gott.
Also zumindest Shinako kann ich mir sehr gut merken. Ich weiß nicht wieso, diesen Name, ich finde ihn eigentlich ganz nice. Vielleicht deswegen.
Ja.
Hast du denn die 6 extra Episoden geschaut?
Nee, ich habe 2 davon gesehen.
Okay. Weil das ist natürlich das Problem gewesen, weshalb die meisten gedacht haben, dass 18 angekündigt wurden. Weil es auf, ich weiß nicht mehr, irgendeinem japanischen Online-Streaming-Dienst gab es dann nach der Folge immer eine extra Episode bei 6 Episoden. Und anscheinend diese 18 Episoden, da wurden diese 6 extra Episoden, und diese extra Episoden heißt 2 bis 3 Minuten extra Content, mit reingezählt, was dann für die meisten als zur Enttäuschung geführt hat, weil es hat auch Sinn ergeben, weil zumindest die Manga-Leser haben halt gesagt, dass gerade das Pacing passt halt perfekt, wenn man noch 6 Episoden hat, kommt man halt perfekt auf das Ende, sag ich mal so, eigentlich alles super, aber dann die letzten 2, ich glaube, es waren wirklich die letzten 2 Episoden, die einfach so viel übersprungen haben, wo du dachtest, holy shit, was ist gerade los, okay, das geht ein bisschen schnell und ja, gut, weiß nicht, ob ich es so gut fand, ja.
Und also ich habe den Manga nicht gelesen, deswegen kann ich das schwierig beurteilen. Aber ja, es wurde ein bisschen viel gesprungen und ein bisschen viel gehetzt. Und ich fand es eigentlich so schön. Ich hätte es gern als vollständige Adaption gehabt, habe ich aber, glaube ich, auch schon eingangs gesagt.
Ja, weil das, was ich, glaube ich, damals bei den ersten 3 Episoden dann gesagt habe, hat sich halt weiterhin bestätigt, dass immer noch, ich finde das Setting mega geil, dass es halt immer noch, dass es in 90ern spielt oder 80ern als die beiden, das heißt, es gibt halt keine Smartphones und sowas und halt, was damals alles an Technik halt so war. Dann das natürlich, fand ich Beziehungen nice und hätte halt mir so zum Ende gewünscht, dass entweder zum Beispiel Shinako und Riku zusammenkommen und so ein bisschen halt eine realistische Beziehung, das heißt keine perfekte so Beziehung haben, weil man hat natürlich die ganze Zeit über die Serie gedacht, so passt die wirklich so gut zusammen oder irgendwie ist es so ein bisschen komisch, aber da hätte ich ganz geil gefunden, wenn das halt am Schluss, sage ich, oder so die Message gewesen wäre, ja, die beiden lieben sich aber trotzdem und auch wenn es nicht so ganz hundertprozentig klappt, ist halt dann einfach mal in Wirklichkeit so, oder dass halt niemand zusammenkommt.
Was ich auch äußerst schade fand, oder möchtest du das? Was ich auch äußerst schade fand, ist, die haben zwischendrin immer mal wieder ein paar Charaktere eingeführt, die werden dann auch in dem 4. Outro, oder 5. Outro, oder 3. Outro, auf jeden Fall, die Serie hatte mehrere Outros und im letzten Outro hat man dann verschiedene Charaktere, die so Nebencharaktere waren, nochmal gesehen. Und von denen hätte ich mehr gerne in der Folge gesehen, statt außerhalb.
Ja.
Zum Beispiel die
Kaffeebetreiberin.
Die Schulfreundin.
Ach so,
die Kaffeebetreiberin auf jeden Fall, die Schulfreundin von Rico auch auf jeden Fall, die sich ja dann zwischenzeitlich kurz bei ihm einquartiert hat.
Beste Reaction-Gift damals.
Ja,
als die Leute,
die in der, die Leute, die in der Galerie arbeiten, also die Kollegen von Rico, ich fand, da hätte es auch noch super viel Potenzial gegeben, die weiterzuentwickeln. Ja, ich weiß nicht, am Anfang vielleicht ein bisschen, hätte man vielleicht am Anfang ein bisschen schneller gemacht und am Ende ein bisschen mehr Zeit sich genommen. Aber ich weiß auch nicht, wie das dann vom Manga gewesen wäre oder ob ich es dann bis dahin überhaupt so gut gefunden hätte. Diese Knappheit davon ist so ein bisschen, wieso?
Es hat halt so gut. Echt alles für mich, das Setting, die Charaktere und dann die Produktionsqualität, weil hier muss man schon sagen, dass Duga Kobo gerade mit dem Artstyle und so weiter. Ja, es sah so gut aus. Mann, ey. Naja. Gut, dann, was sagst du denn zu Essence of a Bookworm 2?
Also,
wenn er schon ausschnauft.
Ich bin bei Essence of a Bookworm, irgendwie, ich bin noch nicht so auf diesen Zug aufgesprungen. Ich weiß, sehr viele Leute finden das echt gut. Ich habe auch die erste Staffel ja nochmal nachgeholt komplett, damit ich jetzt die zweite Staffel gucken kann, weil so viele Leute sagen, oh, es ist echt gut und es wird noch besser. Und in der Season Preview habe ich auch gesagt, okay, die ersten 3 Episoden hatten jetzt schon mal ein echt gutes Pacing und wenn es so weitergeht, dann kann ich echt sehen, wie ich mich damit wirklich anfreunde. Und dann sind die wieder ein bisschen eingeschlafen im Pacing. Haben dann noch irgendwie ein bisschen etwas unvorteilhafte Aussagen über Kinderarbeit getroffen, meiner Meinung nach. Und dann gegen Ende muss ich auch sagen, diese Stellung, die sich Main innerhalb dieser Gesellschaft und innerhalb dieser Kirche erarbeitet hat, dass die dann am Ende nochmal so denunziert wurde, so im Prinzip, hey, ich wurde in einen höheren Stand geboren, egal wie weit du aufgestiegen bist, egal wie mächtig deine Freunde sind, ich habe jetzt aber die Macht über dich und dann, oh scheiße, deine Freunde sind ja total mächtig. Ja, also da fand ich so diesen Throwaway-Antagonisten, der am Ende nochmal so reinkam, fand ich ganz schön scheiße.
Okay.
Und zwischendrin hat halt das Spacing ein bisschen gehangen, deswegen, ich glaube, ich habe eine 6 von 10 gegeben oder eine 5 von 10. Ich finde das nicht schlecht, also ich kann mir Sentence of a Bookworm so nebenbei angucken, aber es ist halt weit entfernt von dem Meisterwerk, für das viele halten, meiner Meinung nach.
Ich weiß gar nicht, sagen so viel Meisterwerk. Ich glaube eigentlich, die meisten sagen nur, das ist halt ein guter Isekai, weil er halt mal auch die Sachen aufgreift, für die oder wo die Voraussetzungen da sein müssen, dass es ein Isekai ist. Das wurde, glaube ich, falsch ausgedrückt. Und zwar meine ich, weil Isekai bringt ja bestimmte Dinge mit, sage ich mal so, dass man halt vielleicht Wissen von was anderem hat und so weiter. Mhm. Und dass es jetzt auch mal genutzt wird, wo man sich denkt, hä, das wäre doch mal klar, dass man das nutzt, weil es meistens ja echt einfach so dieses mit dem Harem oder man ist OP oder ist irgendein Gimmick oder so. Und das ist jetzt schon so eine, was ich sagen würde, prototypische Isekai-Story, die aber so an sich noch nicht mal umgesetzt wurde bis jetzt, als, sag ich mal, weißt du, was ich meine ungefähr?
Ja, du findest im Prinzip, das trifft den Kern dieses Genres.
Ja.
Ohne diese ganzen Tropes, die damit assoziiert werden und bringt deswegen eine überraschend frische Erfahrung für etwas, was eigentlich auf der Hand liegt und schon vor
10
Jahren
so produziert hat. Das müssten eigentlich die Tropes sein. Ja. So ist es nämlich für mich so ein bisschen. Weil zum Beispiel sowas Klares, dass mal auch irgendjemand erfährt, dass du einfach aus einer anderen Welt bist, sage ich mal so, wird hier gut eingesetzt und es kommt halt nirgendwo meistens vor. Außer wenn es halt so heißt, wir haben dich jetzt aus einer anderen Welt beschworen, wo dann auch schon klar ist, okay, gut, aber du weißt ungefähr, was ich meine, ne? Das ist nämlich so.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Ja.
Von dem Standpunkt aus ist es wirklich eine sehr interessante Abhandlung dieses Genres. Also von dem Standpunkt aus sehe ich es auch tatsächlich sehr vorteilhaft. Also,
weil wieso will man jetzt sagen, schon irgendwie eine Dekonstruktion, wenn man noch nicht mal eine richtige Konstruktion eines Isekais hatte, so ungefähr.
Ja.
Ja.
Ja, und im Prinzip Isekai schwingt ja immer noch so ein bisschen Power Fantasy und Harem und so weiter immer mit, was sehr schade ist eigentlich.
Was, glaube ich, halt vom Pacing so ist, mir kommt es nämlich so vor, dass das Ding, man muss halt echt sagen, es wurden jetzt, glaube ich, so wie ich verstanden habe, sind jetzt 6 Light Novels damit umgesetzt worden und es gibt bis jetzt 33. Also es ist halt echt richtig viel und mir kommt es auch so vor, dass von Anfang an im Buch wahrscheinlich noch mehr, richtig mehr Worldbuilding, dass der Autor sich wahrscheinlich echt eine richtige Welt ausgedacht hat. Also wirklich viel, denke ich mal, sich ausgedacht hatte. Und das merkt man schon so ein bisschen.
Light Novel Chapters auf 24 Episoden zu adaptieren, das ist schon kein Wunder, dass da das Pacing so langsam ist.
Also es kommt mir sehr buchig vor halt, weißt du, wie ich meine?
Mhm. Also, ja, ich weiß absolut, wie du meinst.
Also wenn du dir das wirklich als Buch vorstellst, kann ich mir das super gut so vorstellen, wie das dann aussieht. Und was soll ich da sagen? Also ich glaube, das meiste, was ich auch schon in der letzten Season gesagt habe und auch diese Season, bestätigt sich auch so immer noch. Also ich habe eigentlich, das ist so ein Ding, wo ich immer mehr möchte, also wo ich immer mehr Lust habe auf mehr, weil das halt echt nicht viel schlecht oder viel besser ist. Das hat halt keine großen Höhen oder auch keine großen Tiefs, sondern ist irgendwie immer so gleich für mich. Aber es macht halt irgendwie so Spaß deswegen.
Ehrlich gesagt, obwohl es bei mir nicht so hoch im Kurs steht, hätte ich, glaube ich, auch nichts dagegen, einfach nochmal eine dritte Staffel oder so zu bekommen. Oder eine vierte Staffel oder eine Volladaption von mir aus. Hätte ich, ehrlich gesagt, auch gar keine Probleme damit. Obwohl es, wie gesagt, in meiner Gunst eigentlich eher schlechter dasteht.
Das ist für mich irgendwie so dieser Anime, auf den ich mich sogar pro Woche immer freue. Das war irgendwie sowas, irgendwie nicht, selbst Kakushi Goto, wo wir drüber später reden werden, habe ich mich nicht so sehr gefreut wie irgendwie Ascendance of a Bookworm, weil ich, glaube ich, einfach mehr von der Welt erfahren wollte.
Für mich war das so ein bisschen Otome-Game, wo ich mich jede Woche drauf gefreut habe. Und wovon Bookworm eigentlich auch profitiert hat, weil die sind am selben Tag rausgekommen und ich habe halt danach direkt Bookworm reingemacht und das durchgeguckt.
Da können wir, glaube ich, dann drauf eingehen, weil ich wollte noch nämlich sagen, weil wir vorhin auch schon drauf eingegangen sind, Ascendance of Bookworm 2 und Otome Game sind für mich so Anime, die ich als preiswert bezeichnen würde. Die halt nicht großartig gut super animiert sind, sondern halt preiswert, das ausreichend ist. Mhm. Aber wir geben uns jetzt nicht möglichst viel Mühe, irgendwas zu machen. Das ist so für mich so ein bisschen das Ding. Da würde ich vielleicht noch Arte auch noch so ein bisschen mit reinnehmen, auch wenn Arte für mich sogar ein bisschen besser aussieht oder es ja auch animiert war. Mhm. Genau. Ja, Ascendance of Bookworm hat zum Beispiel halt die Chibi-Sequenzen, Otome Game hat halt so das ein oder andere vielleicht auch mal. Ja,
ja, aber du hast recht, das sind so ein bisschen die, das ist so ein bisschen die Popmusik der Anime-Geschichten, also halbwegs ordentlich produziert, so dass es möglichst viele Leute erreicht, einfach ein gutes Produkt, ohne irgendeinen künstlerischen Anspruch groß zu haben.
Ja. Also wie gesagt, preiswert, so ausreichend, geht schon. Ja, gut, Otome Game, also hast du dann ein bisschen besser gefunden diese Season?
Ja, genau, ich fand Otome Game ein bisschen besser als Ascendance of a Bookworm und da habe ich mich auch auf jede neue Folge gefreut. Obwohl ich jetzt, am Ende wurde eine zweite Staffel angekündigt, obwohl ich mich jetzt darauf weniger freuen würde als bei Bookworm. Weil ich habe so das Gefühl gehabt, das war abgeschlossen und ich bräuchte da jetzt nicht nochmal was Neues. Aber im Prinzip, worum geht's? Wir haben wieder ein Isekai. Diesmal wird ein Mädchen, was sehr in diesen ganzen Otome-Games, also Dating-Games mit Fantasy-Anstrich, was dieses Genre sehr mag, wird eben reinkarniert in eben so ein Otome-Game als die Antagonistin aber. Und das Ganze beginnt schon in der Kindheit und sie baut sich so Stück für Stück ihr Harem auf. nein, also sie tut Stück für Stück das Leben von den Leuten verbessern, die Leute freunden sich mit ihr an und sehen sogar dann in ihr so die romantische Option im Gegensatz, was sie normalerweise mit der Protagonistin in dem Spiel gehabt hätten. Na? Ich hoffe, es macht so Sinn.
Ja.
Dazu muss man sagen, die Hauptcharakterin, die Katharina Kleyes, ist, glaube ich, der denseste Harem-Charakter, den es je gab. Also, die kriegt ja wirklich gar nichts mit. Ansonsten fand ich das einfach, ich fand's nett, ich fand's lustig an vielen Stellen. Mit Otome Game vorher, so als Genre, konnte ich noch nicht so wirklich was anfangen. Diese ganzen Tropes, die es so gibt, die hat man dann doch schon irgendwo durch andere Anime aufgesaugt und versteht dann auch diese.
Okay, dann Lukas, ist jetzt die Frage, dein Ship.
Ich glaube so, das Ship, wo die meisten Leute sehen würden, ist Katharina und Maria, also die eigentliche Antagonistin mit der eigentlichen Protagonistin. Ich denke mal, das ist ein sehr beliebtes Ship.
Aber was ist dein Ship, nicht? Lukas?
Ich kann ehrlich gesagt jedes Ship sehen. Irgendwo. Deswegen fällt es mir ein bisschen schwierig, mich zu entscheiden. Ich glaube, das Ship, was mir am meisten Spaß machen würde, glaube ich, also wo ich sagen würde, die beiden passen zusammen, die beiden sind gut füreinander, wäre Katharina und der Alan Stewart, also der kleine Bruder, okay, von ihrem Verlobten, weil sie halt so ein bisschen, die sind halt beide so ein bisschen, sehen nicht so wirklich den Wald vor lauter Bäumen und ich glaube, die beiden spornen sich halt gegenseitig immer weiter an und ich glaube, da könnte so ein richtiges Power-Couple draus werden. Das fände ich, glaube ich, interessant zu sehen, ob das, also das Ship fände ich am interessantesten zu sehen, ob ich das am liebsten sehen würde, weiß ich noch nicht, weil ich finde, die Ships sind eigentlich alle durchaus vorzeigbar. Was sagst du denn?
Ja, also ich bin, glaube ich, schon eher Maria, würde ich sagen. Also zum Beispiel sowas wie Sophia ist dann eher wirklich nur Freundin. Das passt auf jeden Fall besser als Love Interest. Und Keith ist mega nervig und kacke.
Oh Gott, Keith, ja. Ich weiß gar nicht. Das ist so dieser kleine Brudercharakter, der immer nebendran steht. Und das ist aber eigentlich die Personifizierung von diesem kleinen Brudercharakter, der nebendran steht und allen den Spaß verdirbt.
Richtig.
Und also, geh doch bitte erstmal weg. Ja, okay, gut. Jetzt machen wir unser Ding. Ja.
Mary mit ihren Yandere-Tendenzen ist halt lustig, aber würde ich nicht als gute Beziehung sehen.
Ja.
Und zumindest, ich weiß nicht, wer heißt er wirklich? Gerald? Oder hieß er nicht anders?
Ja. Weil ich gerade den Namen Gerald. Sehe.
Gerald, ja, auf jeden Fall, ja.
Ja, also französisch ausgesprochen.
Ja, finde ich sogar eigentlich auch ganz nice.
Ja, dieses,
dass er halt so ein bisschen, weil es auch dieses, was ich liebe, das leckt sich so ein bisschen, aber er hat auch richtige Gefühle, sage ich mal so. So dumm es klingt. Genau, aber schon Alan ist eigentlich auch okay. Nicole, und keine Ahnung, der ist halt so.
Genau, so geht es mir nämlich auch. Das ist einfach noch so eine maximale Distanz. Ich habe auch. Das war so der erste Charakter, wo ich am Anfang gedacht habe, okay, er hasst sie, als sie sich das erste Mal getroffen haben. Irgendwo Retrospektive wurde dann gesagt, in dem Moment hat er sich in sie verliebt und ich so, hä? Machen wir dieselbe Episode?
Ja, hast du nicht sein Lächeln gesehen, Lukas?
Und die Personen, die das gemacht haben. Naja, okay, natürlich ist er halt auch dieses absolute, wie nennt man das? Er ist halt auch auf jeden Fall so ein absolutes Klischee, so dieser coole, kalte, distanzierte, den man irgendwie in so einem Otome-Game für sich gewinnen muss, indem man dem sein Herz aufwärmt und so weiter und dem so ein bisschen, ja. Finde ich aber auch, wie gesagt, das sind alles so ein bisschen die Klischees, aber durch das, dass er halt dieser cool distanzierte ist, hat man mit ihm halt auch am wenigsten zu tun gehabt, glaube ich.
Ja.
Deswegen kann ich mir das auch nicht so wirklich vorstellen.
Und wie fandst du das ernste männliche Geschlechtsorgan?
Was?
Das ernste männliche Geschlechtsorgan.
Ich weiß gar nicht, wovon du redest gerade.
Vom Sirius Dick.
Ach so, ja.
Sirius Dick. So, ja.
Das war so der Surprise-Antagonist. Also der Antagonist, der so am Ende nochmal rausgekommen ist, und so als Überraschung dargestellt wurde, fand ich jetzt nicht unbedingt überraschend. Fand ich auch nicht unbedingt so stark. Aber das hat dann Folge 11 oder 10 produziert, wo sich alle Sorgen um Katharina gemacht haben. Und das war eine sehr, sehr schöne Szene, eine sehr, sehr schöne Folge. Daher, ja, gut, es hat für mich nicht so unbedingt funktioniert, aber das, was da rausgekommen ist, hat das Ganze so ein bisschen wieder wettgemacht.
Okay.
Also von daher, ja.
Also ich muss sagen, für mich war die Serie, gab halt so ein paar immer ganz okay Gags oder ganz gute Gags, aber auch so hat sich so ein bisschen vor sich hin.
Das ist für mich so ein bisschen wie sowas wie Dr. Stone. Es ist relativ beliebt, es ist relativ gut gemacht, es ist in Ordnung geschrieben und du hast nie das Gefühl, dass du dich ärgerst oder dass du Zeit verschwendet hast, weil du irgendeine Folge geguckt hast, weil das Tempo halt auch einfach stimmt, weil du halt einfach immer ein Stück weiterkommst.
In ja, aber es Weise. Passiert auch nicht irgendwie was Großartiges, was jetzt irgendwie
das stimmt allerdings auch.
Alles verändert. Und ja, ich muss auch sagen, dann fürs Ende, also für mich hätte das jetzt auch vollkommen so gereicht. Abgeschlossen, ja, schön wieder in die Schublade und das war's.
Ja, ich finde es komisch, dass gerade da eine zweite Season kommt. Ja. Aber naja, gut, dann gehen wir mal weiter. Eine Sache, wo ich, glaube ich, am Anfang vor der ersten Folge, wo wir über die Season gesprochen haben, schon gesagt habe, da freue ich mich richtig drauf. Kakushi Goto, wie fandest du es?
Also die 12. Episode war richtig, richtig gut. So ja, war es auch
sehr stark.
Cool. Ich würde sogar sagen, wahrscheinlich, ja, ich muss gerade überlegen, wie viel schlechter, besser als andere. Ja, ich würde es auf dem gleichen Niveau für mich wahrscheinlich sogar sehen wie Tower of God, was wir dann gleich auch noch besprechen.
Mhm.
Also so auf, wenn es nicht Brand New Animal gäbe, auf Platz 3. Und war halt so, ich würde insgesamt sagen, auf jeden Fall gut. Manche Gags ist halt immer so bei Humor, dass sie nicht so super zünden und auch vielleicht ein bisschen langgezogen sind. Aber gerade auch produktionsqualitätmäßig ist es halt schon super. Und ja, einer der besten Anime, die man wahrscheinlich oder die ich empfehlen würde aus dieser Season, die man sich mal anschauen sollte.
Auf jeden Fall. Also um das kurz zu erklären, es geht um einen Vater-Mangaka, der nicht will, dass seine Tochter herausfindet, dass er Mangaka ist. Und ja, darum herum baut sich halt einfach ein Comedy-Anime auf. Um nochmal kurz zu sagen, um was es geht. Ich muss auch sagen, Comedy-mäßig, viele Witze haben echt gut gelandet, ein paar sind so ein bisschen flach gefallen, also so ähnlich wie du schon gesagt hast. Das Drama, was am Ende noch so ein bisschen dazu kommt, ist auch eigentlich ziemlich gut umgesetzt. So alles in allem ist es wirklich, ich glaube, das ist auch eine Volladaption.
Ja, und der Mangaka so sagt auch, dass man den Anime sehen soll und nicht seinen Manga lesen.
Also alles in allem ist das wirklich ein Anime. Wenn mir jemand sagen würde, hey, hast du mal was Lustiges zu empfehlen, würde ich Kaguya-sama empfehlen, dann Hinamatsuri und dann würde ich sagen, ja, guck dir Kakushi Goto an. Und wenn er sagt, ja, kannst du mir mal was Lustiges empfehlen, was am Ende fertig ist, dann würde ich sagen, guck dir Kakushi Goto an. Oder warte auf die nächste Staffel von Kaguya-san oder so. also auf jeden Fall, das ist bei den Comedy-Sachen ist das ganz oben mit dabei. Und ja, es ist ein, was willst du da groß zu sagen?
Ja, also man kann natürlich noch sagen, dass es vom gleichen Autor ist wie Tetsubo Sensei. Vielleicht einige, die es vielleicht noch kennen sollten, weil es auch schon ein bisschen älter, könnten dann ungefähr schon den Humor und auch die selbstreferenziellen Dinge sich ungefähr so vorstellen, die da passieren. Und für mich war halt speziell natürlich, dass am Schluss der meisten Episoden dieses Zukunfts-Anteasern, was denn in der Gegenwart so passiert ist. Und da ist ja alles dann, wirkt immer so sehr traurig und irgendwas Schreckliches passiert. Das hat natürlich schon an der Stange gehalten. Und auch zumindest für mich dann Episode 12 auch guten Abschluss dann gefunden. Aber ja,
also halt Episode 12 ist für ein Comedy-Anime wirklich schon ganz große Klasse gewesen.
Ja, ich fand es auch ganz gut, dass natürlich dieses, dass er nicht will, dass seine Tochter es natürlich erfährt, dass Himmel das nicht erfährt, dass dieser Gag nicht zu hart genutzt wurde, weil das kann natürlich das passieren, dass man, okay, jetzt jeder Gag ist so, am Anfang war es noch ein bisschen mehr, aber gerade zum Ende hin waren die Gags dann dadurch, dass es auch vieles nochmal aufbaut, auf vorigen Episoden und so weiter, ein bisschen vielfältiger. Das war dann sehr angenehm. Und ja, guter Anime halt einfach.
Ja, ja. Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Dann Tower of God. Das war ja eine Sache, wo wir am Anfang viel drüber geredet haben, glaube ich.
Ja.
Ich würde sagen, wir machen bei Tower of God gleich nochmal einen Spoiler-Teil, aber erst so allgemein. Mhm. Was würdest du dazu sagen?
Ja, ja.
Ja, ja.
Geht schon.
Nee, ich meine allgemein zu Tower of God.
Ach so, du hast gemeint, ach so, ich habe gedacht, du willst sagen, wir können jetzt gleich noch einen allgemeinen Teil machen, ob ich das dafür sagen würde, ja, okay, können wir gerne machen.
Ach so, ja, nee, machen. Ich wollte eigentlich, dass du deinen allgemeinen Teil jetzt machst.
Also, dann, das, was ich, glaube ich, am Anfang gesagt hatte, bestätigt oder hat sich eigentlich so bestätigt. Action war ganz nett, jetzt nicht großartig super gut. Ich fand halt immer noch den Artstyle bis zum Ende hin gut und auch halt die Character Designs super. Also ich fand auch immer noch die Welt und so weiter sehr interessant und das ist natürlich, weil es ist ja ein Langzeitschonen, kann man dann so sagen, auch wenn es natürlich ein Webtoon ist und so weiter. Hat das gute Voraussetzungen, dass man halt viel, viel mehr dafür oder davon gucken will, was ich natürlich auch noch vielleicht möchte. Und dann halt so auch Charaktere fand ich ganz interessant, dass halt was noch so dazugekommen ist, weil ich glaube, wir haben ja nur dann natürlich die ersten drei Episoden, muss ich gerade überlegen, wir waren schon in den ersten drei Episoden dabei. ja, okay.
Also, wir hatten sogar die ersten vier Episoden, glaube ich,
besprochen.
Ja. Weil die, ja, und da war schon das meiste von dem Cast eigentlich bekannt. Wir haben sogar, glaube ich, schon über den Tracksuit-Typen gesprochen.
Ja, genau. Und ich muss zumindest dann sagen, dass halt, da werden wir im Spoiler-Teil nochmal drüber reden, ich persönlich gut finde, dass es halt Konsequenzen gab. Also sowas wie zum Beispiel, können wir drüber reden, dass zum Beispiel der eine Charakter hört dann auf, das heißt, er ist jetzt dann aus der Geschichte draußen. Charaktere sterben auch. Und zumindest auch finde ich sehr interessant, die letzte Episode, bis die letzten zwei, wie es dahingehend weitergeht. Also ich finde sehr, ich muss überlegen, wie ich sage, ohne. Ich finde auf jeden Fall die Charakterdynamik, die wahrscheinlich am Schluss dann entsteht nach der letzten Episode, für die Zukunft sehr interessant, was da passieren kann. Und hoffe auch, dass dann wahrscheinlich in Zukunft, wenn es weitergeht, dass dann auch so in diesem Rahmen solche Dinge passieren, dass nicht einfach irgendwie Probleme schnell gelöst werden und sowas. Und ja, das Einzige, was ich ja zwischendrin gesagt habe, dass man noch nicht so viel wusste, also nicht so viel erfahren hatte, also jetzt auch am Schluss weiß man so manche Sachen immer noch nicht so ganz, wie das so funktioniert. Da bin ich mir jetzt aber auch nicht so sicher, ob das teilweise an der Adaption liegt, weil ich habe es auch so mitbekommen, dass viel auch wirklich geschnitten wurde, also gerade an Charakterdialog und so, also das, weil ich vielleicht gedacht habe, dass einfach der... wie nennt man das da? Nicht Mangaka, sondern einfach Zeichner, Autor. Ich sag Autor.
Ja, sag einfach
auch. Ja, dass der Autor es so ein bisschen beabsichtigt hat, dass er ein paar Sachen so offen lässt oder auch die Charaktere noch nicht so gerade krass charakterisiert und so weiter, dass man sich vielleicht erst so fragt, so, was ist das kleine Mädchen, was macht das jetzt so und wer ist ein großer Charakter? Dass es vielleicht sogar eher an der Adaption lag, anstatt dass es beabsichtigt war.
Ja, aber
war.
Ich finde es jetzt nicht unbedingt schlecht.
Ja, ich weiß halt nicht, weil ich habe halt schon so ein bisschen das sehr... mir manchmal so ein bisschen, ich will nicht leer vorkam, sagen, schon so ein bisschen, ja, ich glaube, ja, ich kann ich glaube ich, mein Gefühl da nicht so gut ausdrücken gerade.
Okay.
Ja.
Ich lasse dich nochmal ein bisschen überlegen und erzähle selbst kurz nochmal was darüber. Wir hatten ja am Anfang spekuliert, dass das so ziemlich einer der einflussreichsten Animes sein könnte. Das habe ich spekuliert. Weil das einer der ersten Manhwa-Adaptionen in dem Stil war und einer der ersten Crunchyroll-Eigenproduktionen. Und ich finde, da haben die eine sehr gute Auswahl getroffen, weil Tower of God ist eben als Langzeitserie angelegt und haben hier jetzt auch einen guten Grundstein gelegt. Deswegen finde ich es auch noch nicht so schlimm, dass man verschiedene Sachen noch nicht so weiß, weil die haben noch genug Zeit und Spielraum, da ja weiter aufzubauen. Ich fand es jetzt tatsächlich erstmal wichtiger, so ein bisschen diese Geschichte weiterzutreiben. Das haben die auch so gemacht. Entsprechend würde ich sagen, Tower of God ist, ja, ist halt einfach ein guter Shonen. Und wenn es noch weitergeht in nächster Zeit und ja, ich hoffe einfach, dass es so sein wird, dann kann sich das auch noch gut nach oben entwickeln.
Jetzt mir auch eingefallen, weil ich es ungefähr sagen wollte, ist, glaube ich, für mich nicht so tief. Also ist ein bisschen zu oberflächlich.
Man kann aber auch die Parallele hier zu My Hero Academia ziehen, wo die erste Staffel auch sehr, sehr oberflächlich geblieben ist und schnell, schnell mal so ein bisschen was abgehandelt hat.
Da fand ich und aber, da hat zum Beispiel sowas wie Deku hat dann doch noch mal mehr Charaktertiefe gehabt als jetzt so die meisten anderen Charaktere.
Ja gut, man muss aber auch sagen, dass das BAM nicht so wirklich...
Ja, nicht nur BAM, sondern auch
der große Charakter
ist die anderen, die ja auch in Anführungszeichen... Also es wurde jetzt, glaube ich, nur ein Charakter richtig gut charakterisiert, ganz am Schluss das Ganze.
Ja,
wo gut. Ich als richtig guter Charakter sagen würde. Und die anderen haben halt sagen, so ein paar Andeutungen und so und sind halt ganz cool, weil man sie mag. Zum Beispiel Rak ist halt einfach... Der Comic Relief, lustige, coole Charakter.
So, die, das ist jeder auch so ein bisschen, deswegen ich mich auch auf weitere Folgen davon freue, weil ich eben diese Charaktere sehr mag und noch nicht so viel von denen erfahren habe. Deswegen ist eigentlich alles sehr gut gemacht. Deswegen,
also zumindest...
Ja, 13 Folgen sind echt ein bisschen zu wenig gewesen.
Ja. Also ich muss sagen, das, was ich halt... Also ich finde die Welt und so weiter... cool und besser als die meisten anderen schon, weshalb ich die meisten anderen ja auch nicht anfange, Langzeit schon und so weiter. Und ich habe zumindest bei mir jetzt auch mal als Bookmark auf Webtoon das erste Kapitel schon mal offen, weil das könnte ich mir vorstellen, dass ich mal den Webtoon anfange. Und ja, darum würde ich halt sagen, ich fand's gut und wenn es auch mehr kommen würde, würde ich nichts dagegen sagen. Es ist halt nur nicht so gut, wie ich mir vielleicht am Anfang erhofft habe, weil da hatte ich schon so, oh, das ist echt cool, das ganze Setting und so weiter und auch die Charaktere und wie die ganze aussehen, also Design und sowas, ist halt echt super, aber war dann doch nicht so krass gut, wie ich vielleicht gehofft habe. Ja.
Alles klar.
Ja. Gut, dann wolltest du jetzt noch den Spoiler-Teil machen.
So, dann lass uns jetzt über den Twist-Willen reden. Ich mache jetzt ganz große Anführungszeichen. Es scheint ja viele Leute überrascht zu haben, dass das wie war der Name? Rachel. Ich habe jetzt irgendwie Michelle im Kopf, aber das war ja der
ja, nee, Rachel.
Deckname. Nee, Rachel natürlich. Rachel.
Nein, Rachel. Wird schon ausgesprochen.
Dann sage ich halt
Hebräisch, Rachel. Oder?
Ich glaube sogar. Lass mal kurz gucken. Ja, auf jeden Fall, dass sie so der Twist-Villain ist und viele Leute scheinbar überrascht hat. Ich habe übrigens beim Twist-Villain gerade Anführungszeichen in die Luft gemacht. Sieht natürlich keiner. Ich finde, das hat relativ gut funktioniert, weil wir als Zuschauer haben ein relativ gutes Bild davon bekommen, dass irgendwas mit ihr nicht stimmt, dass sie irgendwas im Hintergrund noch ablaufen hat. Die Charaktere selbst haben maximal so ein Fragment davon immer gesehen und können sich natürlich dann keinen Reim drauf bauen oder drauf bilden. Und dieses eine Fragment wurde dann überschattet von diesem riesen Vertrauensvorschuss, den sie bekommen hat durch BAM, durch den Hauptcharakter. Ja, genau. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt habe ich ihn, glaube ich, wieder gefunden. Deswegen ist es für uns als Zuschauerschaft klar, dass jetzt sowas passiert. Für die Charaktere aber nicht. Und sie wurde jetzt auch nicht übermäßig bösartig oder so gezeichnet. Deswegen funktioniert es für mich eigentlich relativ gut, nur die Überraschung funktioniert halt nicht. Was ich glaube, da war auch keine Überraschung geplant. Das hat mich eher überrascht, dass Leute überrascht waren.
I was surprised at your surprise. Ja, das war, glaube ich, auch das, was ich eben gerade angesprochen habe mit... dass es Konsequenzen gab, weil die erste Konsequenz hatten wir, dass einmal, weil ich gesagt hatte, dass einmal, das weiß ich auch nicht mehr, wie sie heißt, aber die eine Dame halt geht, weil sie es nicht geschafft hat. Und dann haben wir die erste Konsequenz, dass einmal Horu oder wie auch immer heißt, stirbt. und dann halt man zuerst gedacht hat, okay, Rachel ist jetzt auch, kann nicht mehr laufen, ist jetzt im Rollstuhl.
Mhm.
Und danach ist nämlich das, was glaube ich auch viele gehabt haben, wo ich mir auch unsicher war, ob ich jetzt, ob es daran liegt, dass es halt dieses Oberflächliche ist, weil Rachel ja so ein bisschen, es hat halt alles so komisch gewirkt, wie sie interagiert hat danach so ein bisschen mit den ganzen, jetzt ist sie irgendwie froh und macht allen mit, aber erzählt zum Beispiel nicht, wer jetzt die ganzen anderen Typen da waren, mit der sie, oder weshalb, wes, also sie irgendwas erklärt hat eigentlich. Und dann kam ja dann der, Anführungszeichen, Twist. Auch ich kann zumindest verstehen, dass das halt in dem Moment passiert, war halt schon eine kleine Überraschung, beziehungsweise auch, wie das passiert, dass sie halt wirklich dann Bam an sich halt einfach überhaupt umbringen will oder halt ihn weghaben will, so ungefähr. Fand ich halt eine an sich schon sehr gute Szene, weil ich war zumindest überrascht, dass so krass auf einmal passiert. Und natürlich, weil die das Ganze mit dem Super-ED, was da, also mit dem Ending, die ganze Szene ist halt einfach super toll. Und wäre ganz gut gewesen natürlich, wenn man halt krass auf einem Cliffhanger hat enden wollen, als letzte Episode, was zum Glück nicht war.
Genau das muss man den Leuten, glaube ich, auch hoch anrechnen, weil die haben das nicht auf einem Cliffhanger enden lassen, sondern die haben danach eine Folge gehabt, die so ein bisschen das, was gerade passiert ist, kontextualisiert hat, indem eben die andere Seite mal gezeigt wurde. Und ich glaube auch gerade deswegen funktioniert diese, diese Einführung von Rachel als Antagonist in der Situation so eigentlich schon ziemlich gut. Also muss man schon sagen, da hat man sich wahrscheinlich Gedanken gemacht und da ist man auch mit einer guten Idee,
Ich fand zumindest bei der letzten Episode zuerst so war ich ein bisschen enttäuscht, weil natürlich Ende der 12. Episode war halt das große Ding und dann kommt so eine halbe Recap-Episode, so okay, hat man zwar irgendwie gebraucht, weil man muss ja dann Rachels Sicht davon sehen, aber das hat mich ein bisschen gestört. Aber ich muss echt sagen, dass dann der Rest der Episode war einfach, für mich ist Rachel auf jeden Fall der beste Charakter in dem ganzen Ding. Dass sie einfach nur fucking selbstsüchtig, egoistisch ist, ist einfach so mega gut. Also wirklich das Ganze von vorne bis Ende fand ich einfach super. Und was ich halt vorhin erwähnt habe, diese Dynamik am Schluss, gerade zwischen Kuhn und ihr dann, weil Kuhn mag sie nicht, beziehungsweise traut ihr auch nicht so ganz über den Weg. Und sie ist jetzt auch.
Verständlicherweise.
Ja, und sie reagiert ja auch so ein bisschen so. Also schaut ihn auch so ein bisschen so an, um ihm zu zeigen, ja, ich mag dich eigentlich auch nicht so gerne, aber ihr müsst mich jetzt wegen Bam so nach oben tragen. Und auch, dass sie halt so schon so mega, ich will nicht sagen böse ist, aber schon so, ah, jetzt müssen die mich nach oben bringen, oh yes. Geil.
Durchtrieben würde ich, ich das nennen.
Dass sie auch so ein bisschen Bam, haha, jetzt deine Freunde bringen mich so ein bisschen nach oben. Das hat mir richtig gut gefallen und darum habe ich eigentlich Lust zu wissen, wie das halt weitergeht, weil gerade mit diesen zwei Gruppen, einmal, dass wir jetzt Bam haben, der jetzt seinen Training-Arc wahrscheinlich dann macht oder was auch immer da passieren wird. Und dann
haben wir ja auch die eine Prinzessin mit dem Schwarzmerz.
Ja, also Yuri ist mein Best Girl, aber zumindest auch Charakter auf Platz 2 nach Rache halt.
Die kommt halt nicht so wirklich viel vor.
Aber ist die cool.
Genau. Nee, aber von ihr werden wir jetzt wahrscheinlich auch in der nächsten Staffel mehr sehen.
Bitte, ja.
Ich weiß nicht, wurde eine neue Staffel angekündigt? Noch nicht, ne?
Nee.
Aber ich gehe eigentlich stark davon aus, weil ich glaube, Crunchyroll lässt sich das nicht entgehen. Zumal das auch, glaube ich, ziemlich gut angekommen ist und sehr populär
das wissen wir nicht. Die Frage ist natürlich jetzt auch, wie sie es geplant haben, weil zumindest Japan wird wahrscheinlich nicht der große Markt gewesen sein, sondern eher China, Korea und halt dann international Crunchyroll-mäßig.
Ja,
muss man halt mal schauen. Aber ich fände es auf jeden Fall schön,
wenn es weitergeht. China und Korea sind halt auch Riesenzielgruppen. Das darf man auch nicht so ignorieren. Naja, aber das sollten wir vielleicht nicht im Spoiler-Teil besprechen.
Ja.
Also, beenden wir hier den Spoiler-Teil. Wir haben gerade am Ende vom Spoiler-Teil noch mal kurz drüber geredet, dass wir es für relativ wahrscheinlich halten, dass noch mal eine zweite Staffel kommt.
Ja, und wenn überhaupt, hoffen wir auch.
Ja, genau. Und dass wir uns dann entsprechend auch darüber freuen würden. Gut, machen wir weiter.
So, jetzt nehme ich den Anime, wo ich bis zum Ende hin überlegt habe, soll ich ihn jetzt anfangen, soll ich nicht anfangen, weil der interessiert mich schon.
Hast du angefangen?
und ist zumindest auf der Liste von denen, die ich auch mal, wenn ich Lust habe, irgendwas zu bingen, vielleicht gucken würde.
Also du hast den nicht angeguckt?
Nein, leider nicht.
Okay, wir reden über Wave Listen to Me. Und im Prinzip, das ist einer meiner Favoriten in der Season. Was einfach der Einzigartigkeit geschuldet ist. Und zwar geht es darum, dass wir begleiten im Prinzip so ein bisschen die Geschichte von einer Frau, die in einem italienischen Restaurant mitten in Japan arbeitet, also mitten in Tokio arbeitet und mit ihrem Freund Schluss macht und von einem Radioproduzenten darüber ausgefragt wird, während sie betrunken in der Bar sitzt. Es führt dazu, dass dieses Interview im Radio läuft, sie zur Radiostation geht und dann im Prinzip nochmal ein großes, lautes Statement darüber, über die Radiofrequenz rausplögt, mehr oder weniger. Es gefällt aber den Leuten so gut, dass sie eben Stück für Stück davon überzeugt wird, hey, vielleicht solltest du so nebenbei mal bei uns im Radio eine 3:30 Uhr Show machen, also 3:30 Uhr nachts. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen Special Interest ist, weil ich mich A, für Medien interessiert, B, diese Audio-Medien, wie Podcast jetzt hier in dem
Fall. Ich wollte gerade sagen, wie ein Podcast.
Sehr zu schätzen weiß, genau. Aber auch sowas wie irgendwie True Crime Shit und Hörspiele und so weiter, was sie alles in dieser Zeit durchmacht. Vielleicht ist es auch einfach mein Special Interest, aber ich fand es richtig cool. Ich finde die Hauptfigur Minorin, glaube ich, nee, nicht Minorin, so ähnlich. Lass mich gerade mal kurz nachschauen. Ich finde die Hauptfigur auf jeden Fall cool. Gleich habe ich auch den Namen nochmal. Ich finde die Figuren um sie herum cool. Wir kriegen nicht nur die Leute im Radio, sondern auch die Leute von diesem italienischen Shop und sogar irgendwie so ein bisschen Mafia-Leute scheinbar, die da so mit reingezogen werden. Aber auch die Leute, die mit Minare, so heißt sie, im Haus wohnen. Ich glaube, ich habe in der Preview die Geschichte erzählt von dem einen Typ, der sie hoch in ihr Apartment trägt, wenn sie betrunken aufschlägt, weil sie immer aus Versehen in sein Apartment läuft. Der kriegt dann auch nochmal einen größeren Story-Arc, wo dann Dinge passieren, wo du dir denkst, what the fuck geht hier ab? Es ist so ein bisschen, wenn ihr eine Person kennt, bei der einfach immer irgendwas läuft und du die erzählt das und du denkst dir, was, wie ist denn dieser Wahnsinn schon wieder passiert? Du hast doch letzte Woche erst, was weiß ich, was gemacht. Und es ist halt eben Minare. Bei ihr ist immer irgendwas los, es ist immer totaler Wahnsinn. Dazu kommen der super Supporting Cast und die Radioshows, die auch allesamt ziemlich cool sind. Wir haben aber, glaube ich, nur so 4 Stück gesehen, glaube ich. Entsprechend so insgesamt dieses Gesamtpaket ist einfach so fantastisch. Ich liebe auch die Voice Actress von Minare. Das ist ihre erste Hauptrolle übrigens und man hat ihr gesagt gehabt, hey, du schaffst es nie, du hast nicht dieses Anime-Voice und dann rockt die einfach hier die Rolle und es ist so fantastisch, also gerade Voice-Work, was bei so einem Anime, der sich über diese Radioshow ja definiert, notwendig ist, ist fantastisch und es liefert die echt gut ab. Und dass es vorher nicht wertgeschätzt wurde, tut mir sehr, sehr leid für sie. Alles in allem, ich würde es nicht auf eine Stufe stellen mit sowas wie Kakushi Goto oder so, aber es macht wirklich, wirklich viel Spaß und es hat nicht nur diese Comedy-Elemente, sondern auch Drama-Elemente und ein paar kleinere Romance-Elemente. Es ist sehr erwachsen. Ich sehe hier auch gerade bei My Anime List ist das als 17 plus geführt, also R-rated in Amerika. Okay. Da wird auch mal geflucht und da wird auch mal ein bisschen derber geredet. Aber wirklich, So insgesamt ist einfach dieses Gesamtpaket, als wäre es für mich gemacht worden, als Dramashow mehr oder weniger. Ja.
Also es ist nicht auch umsonst noch auf meiner Plan-to-Watch-Liste. Das ist auf jeden Fall so eins der Season-Dinger, die ich nochmal nachholen will irgendwann.
Das ist so eine Sache, die liegt mir, glaube ich, sehr am Herzen. Ich kann sie aber nicht ohne Bedenken jedem empfehlen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das kein Massengeschmack trifft.
Ja.
Ja. Schade, aber was will man machen? Ist auf jeden Fall so einer meiner Favoriten.
Gut, dann haben wir jetzt so, noch ein Anime.
Favoriten.
Ja. Anime of the Season, Lukas.
Ja, auch bei mir. Und zwar Kaguya-sama Love is War, Staffel 2. Und muss man das noch erklären? Muss man das noch irgendwie einführen? Im Prinzip ist das die Prämisse, zwei Tsunderes versuchen gegenseitig, sich dazu zu bringen, die Liebe zu gestehen.
Ja, zwei hochintelligente Tsunderes.
Natürlich, sonst macht es ja keinen Spaß. Für mich ist das wirklich der Gipfel von dem, was du in einer Rom-Com erreichen kannst.
Ja.
Es ist fantastisch inszeniert, es hat super Charaktere, es ist richtig gut geschrieben, die Witze landen fast immer und die sind auch super effizient mit ihren ihren Charaktereinführungen und mit ihren Character-Arcs. Die schaffen es teilweise wirklich, eine Folge einen Charakter einzuführen, der wird für die Folge auf einmal dein Lieblingscharakter, dann passiert was total Dramatisches und der Charakter dreht sich komplett um, beziehungsweise hat seinen Charakter-Arc und du freust dich total und in der nächsten Folge sagt dann irgendwann der Erzähler und er hat nichts daraus gelernt und es ist einfach fantastisch. Ist einfach fantastisch. Für mich ist das der Gipfel von dem, was du mit einer Rom-Com erreichen kannst. Punkt.
Ja. Mehr kann ich echt nichts dazu sagen. Also wirklich, Rom-Com, besser geht es einfach nicht. Und ich weiß nicht, was ich jetzt zum Beispiel in der Staffel 1 gesagt habe. Wahrscheinlich kann ich alles wiederholen. Das ist einfach, die Gags sind einfach super. Also wirklich, was vielleicht bei Kakushi Gojo manchmal nicht so gut klappt, klappt da eigentlich fast immer. Also ich könnte jetzt nicht sagen, wo Sachen sind, wo ich sage, okay, ich würde vielleicht vorspulen wollen oder so. Sondern, und natürlich dann, dass das Ganze auch noch alles plotmäßig entwickelt sich. Das heißt, Sachen bauen entweder aufeinander auf oder es geht halt voran, dass irgendwelche Sachen passieren, die dann auch später irgendwelche Relevanz haben. Wie zum Beispiel, wir haben jetzt hier, dass dann theoretisch das Schuljahr ist mal vorbei. Das heißt, es geht auch mal ein bisschen was weiter. Und dann auch die, du hast ja eben schon gesagt, wie die Charaktere eingeführt sind, dass er einfach Ino sich so gut einfach einfügt. Also, ach, das ist einfach perfekt, wie sie jetzt im Ensemble und da drin ist.
Ziemlich direkt auch. Ja. Da ist nicht irgendwie groß Raum, dass sie sich erst groß entwickeln kann oder so, sondern die passt direkt rein. Ja. Und die entwickelt sich dann mit allen anderen zusammen weiter.
Ja, und kann halt mit diesen Gags, die man halt vorher mit den anderen, sag ich mal, Archetypen Anführungsstrichen machen konnte, können die jetzt natürlich noch mit einem Charakter mehr das Ganze machen und so weiter. Und auch halt die ganzen Nebencharaktere, die halt noch so eingeführt wurden, wie zum Beispiel dann die Freundin von ihr oder halt Shiruganes
Cheerleading-Team.
Ja, Shiruganes Schwester, die ja jetzt auch ein bisschen mehr dabei war und sowas halt alles.
Auch Shiruganes Vater, der
richtig,
ja auch vorher schon ein bisschen dabei war.
Ach Gott, ey, das passt
einfach alles. Und der Star ist natürlich so der Narrator, also der Sprecher.
Und dann auch, die Produktion ist einfach so gut, also bitte, was man auch hört, dass sogar vieles davon Anime Original ist und halt echt so gute
ich
Gags.
Ich muss auch sagen,
es
ist auch fantastisch inszeniert. Du findest keinen Comedy-Anime, der so gut inszeniert ist, von der Regie so ordentlich dargestellt wird.
Ja.
Findest du einfach nicht. Es ist einfach die Spitze von dem, was du erreichen kannst.
Ja, zum Beispiel hier Inos Vorstellung, wie das Ganze mit diesem TV-Grieselfilter und wie das Ganze dargestellt wurde. Und halt,
das war ja auch fantastisch, wo sie zwischendrin einfach den Stil gewechselt haben.
Ja, und dann halt so Sachen wie zum Beispiel, dass mal so Snoopy-Gag drin ist und so weiter, also vom Artstyle und sowas und ganz vieles, was da so Gutes dabei ist. Und auch natürlich, weil die Serie an sich auch jetzt, sag ich mal, ein bisschen zeitgeistiger ist, dadurch, dass sie vor, wann hat sie angefangen, keine Ahnung, 2 Jahren, 3 Jahren, 4 Jahren, ich weiß leider nicht. Aber zumindest, dass viel auch sowas...
Die erste Staffel oder die Manga-Serie?
Ich glaube, Manga-Serie ist auch vieles dabei, natürlich.
Die Manga-Serie ist, hat 2015 angefangen.
Ja, 2015 ist natürlich dann, aber wächst
die
natürlich
die erste Staffel ist von letztem Jahr.
Ja, muss halt auch immer gucken, jetzt die neuesten Kapitel, ab wann die natürlich veröffentlicht wurden und sowas. Ja.
Ich muss auch sagen, die erste Staffel hatte ich relativ direkt, nachdem ich die das erste Mal gesehen habe, nochmal rewatched. Und das ist für mich so ein bisschen das Goldsiegel, wenn du eine Serie nochmal schauen kannst und nochmal lachst und nochmal mitfieberst und nochmal komplett Lust hast, diese Serie zu gucken, dann ist das schon was, dann ist es schon ziemlich viel wert. Mhm. Weil gerade bei mir, ich schalte da ab, das ist dann für mich nichts. Aber Kaguya-sama, die erste Staffel hat es geschafft. Die zweite Staffel werde ich wahrscheinlich auch in 2-3 Wochen nochmal angucken. wahrscheinlich erst ein bisschen später. Aber ich kann mir auch da sehr gut vorstellen, dass das wieder funktioniert alles. Und ich habe da so Bock drauf. Ja. Und ich habe jetzt, glaube ich, ich habe jetzt auch der zweiten Staffel einfach mal eine 10 von 10 gegeben. Weil ich find, in dem Genre kannst du nichts Besseres machen. Und wenn du was Besseres machen kannst, dann bin ich auch gern bereit, Kaguya-sama noch mal runterzustufen. Aber mach das erstmal. Ja. Das ist nicht einfach.
Und auch, was du schon gesagt hast, wir haben ja nicht nur Nebencharaktere neu gesehen, sonst wurden ja auch welche angeteased. Selbst halt die ja da war mit den Cheerleadern, die sind ja nicht wirklich groß vorgekommen. Das heißt aber, die könnten halt in Zukunft mal sowas sein, wie vielleicht der Buddy Improvement Club bei Mob Psycho oder sowas, dass sie halt schon eine große Rolle einnehmen und sowas.
Und das wäre schon cool.
Und auch halt die Beziehung zwischen den Charakteren, zum Beispiel jetzt auch zwischen Kaguya und Ishigami und sowas, die sich auch ein bisschen entwickelt hat vom letzten Jahr. Letzten Jahr, sag ich schon, letzte Season und sowas. Ja. Mann, ey, das ist einfach echt, ach Gott, das ist alles so gut. Und halt die Animationen anders, oh, das ist wirklich perfekte Adaption. Also, auch man kann sich nicht beschweren.
Was ich richtig gut fand, diese Lehrer-Schüler-Beziehung zwischen Chika und Shirogane, es war ja auch fantastisch, dass da nochmal draufgesetzt wurde und dann sogar nochmal draufgesetzt wurde.
Ja, das aber diese Kontinuität wirklich, ist einfach
richtig,
so klasse.
Richtig gut. Ja. Das macht, glaube ich, auch so ein bisschen einen guten Comedy, eine gute Comedy-Show aus, dass man halt dem Zuschauer diese Leistung zugesteht, dass er weiß, was vorher passiert ist, ohne irgendwie einen großen Recap zu machen. Ja. Und ihn dann im Prinzip zu so einem Insider-Witz in großen Anführungszeichen zu verleiten, beziehungsweise rüberzubringen, der dann natürlich super landet. Weil der Zuschauer natürlich diesen kompletten Anime gesehen hat und nicht erst die zweite Staffel irgendwo in der Mitte anfängt, was halt auch, glaube ich, durch unsere heutigen Schaugewohnheiten stark unterstützt wird. Ich glaube, dass du sowas zu einem TV-Zeitalter wie von vor 10 Jahren nicht hättest machen können. Aber jetzt ist es halt wirklich Pflicht, das so zu machen, weil sonst lässt du einfach so die allerbesten Witze einfach gehen. Ja. Und das macht halt Kaguya-sama und das macht's richtig gut. Und ich glaube, davon können sich viele Leute nochmal eine Scheibe abschneiden.
Ja. Und ich glaube, diese Season hatte auch mehr Best Girl Hayasaka als letzte Season, also ist es auch schon mal besser.
Ja, und Hayasaka ist ja sowieso fantastisch.
Ja, und ich muss sagen, das könnte eine Serie sein, wenn in Zukunft hoffentlich alles komplett adaptiert wurde, dass man bestimmte Spezial-Podcast-Episoden drüber macht, beziehungsweise vielleicht sogar, du kennst vielleicht diese Podcast-Ideen, dass man eine Episode einer Serie, pro Folge, Podcast-Folge bespricht. Und das könnte ich mir da zum Beispiel mega gut vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Das wäre für mich so eine Serie, wo ich echt einen zweiten Podcast über Kaguya-sama einfach nur starten könnte und jede Folge über eine Episode rede.
Ja, das könntest du wahrscheinlich machen.
Lukas, aber nicht mit mir.
Nee, ehrlich gesagt, ich sehe es, glaube ich, auch. Ich weiß zwar dann nicht, wie lange die Folgen werden sollen, aber ich sehe es auch, dass man sowas machen kann und dass das auch unterhaltsam ist.
Steht in ferner Zukunft, Lukas. Wir müssen erstmal hoffen, dass es eine volle Adaption geben wird.
Ja, wir müssen erstmal warten, bis der Manga fertig ist, würde ich behaupten.
Ja.
Ja.
Gut.
Gut, okay.
Ja. Also auf jeden Fall empfehlenswert. Wer es bis jetzt noch nicht gesehen hat, sollte sich mal Kaguya-sama auf jeden Fall angucken, weil was tut genau, so in deinem Leben?
Ich glaube, Kaguya-sama war ja auch letztes Jahr, als wir das Jahresrecap gemacht haben, war das ja schon so eins von unserem Lieblings-Anime.
Also es war mein Anime of the Year.
Und ich muss auch sagen, ich glaube, Kaguya-sama ist einer der wenigen Anime, die wir mittlerweile im Podcast besprochen haben, wo ich sage, das ist ein Must-Watch. Wenn ihr das nicht angeschaut habt, was tut ihr? wirklich, schaut euch das an. Von Anfang bis Ende. Also von Anfang bis, wo wir jetzt halt gerade stehen.
Ja. Oder halt in Manga lesen, falls... Es wird ja sogar in Deutsch veröffentlicht. Also den Manga gibt es auch auf Deutsch, falls ihr ihn lesen wollt. Um es so zu unterstützen. Weil es wurden auch ein paar Kapitel übersprungen, wo man nie weiß, ob sie nochmal irgendwann später nochmal kommen als Füllermaterial oder nicht. Darum kann man sich da auch nochmal mehr Material gönnen.
Okay, gut. Das kann man auf jeden Fall machen. Aber ich glaube, wir können für heute erstmal Schluss machen. Mhm. Weil wir sind, glaube ich, durch mit den Sachen, die diese Season liefen. Worte. Aussprache. Ja, dieses Mal war es leider nicht so viel, weil halt viel verschoben wurde. Diese ganze Corona-Geschichte hat die Spring-Season ziemlich hart getroffen. Ich glaube, die Summer-Season wird das auch noch mal ordentlich betreffen. Ja, aber dazu werden wir dann hoffentlich in 2 Wochen mehr sagen können, wenn wir die Preview machen. Und in 4 Wochen sprechen wir dann scheinbar über Brand New Animal. Darauf könnt ihr euch, glaube ich, auch schon freuen. Ich habe noch keine Folge davon gesehen, aber es hört sich gut an. Bis dahin sagt mir oder Julian gerne eure Meinung und so weiter, wenn ihr auf YouTube den Podcast gehört habt, schreibt auch gerne mal einen Kommentar. Wenn ihr ihn auf Spotify gehört habt, was weiß ich, hat Spotify Kommentare wahrscheinlich nicht. Schickt mir Julian auf Twitter ein Haiku. Ja. Ansonsten, ich war der Lukas oder der Tets und unter der Tets findet ihr mich auch auf Twitter oder MyAnimeList. Und ich übergebe dann mal das Mikrofon metaphorisch an Julian, der sich auch noch verabschieden will.
Über mehrere hundert Meter Kilometer.
Animes.
Ja. Gut, dann vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich war der Julian. Mich findet man unter Lukul, LUKEURL auf Twitter und MyAnimeList. Und jetzt kommen wir zu den nicht lizenzierten Anime in Deutschland. Die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft ist Hanazuka Iroha, Blossoms for Tomorrow, Bakano, Hyoka, Aria the Animation, Monogatari außer Bark und Kiso Monogatari, Natsumo Burger Friends, Pinguin the City, Land of the Lustrous, Karano Kyoka Mirai Fukuin, Chihaya Furu 1 und 2, Initial D, Monster, Shinsekai Yori, der dritte Hibiko Ophonium Movie und Promare.